Dankeschön. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mein Thema ist heute, Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Ich mache die Fortsetzung vom Sonntag. Sonntag hatten wir ja den Vater des verlorenen Sohnes, wie der Vater auf den Jungen gewartet hat und das Kalb gemästet hat und Kleid bereitgelegt hat und einen Fingerring bereitgelegt hat und neue Schuhe bereitgelegt hat. Weißt du, Gott hat uns lieb. Und das ist meine Botschaft auch heute an diesem Tag. Ich werde das Alte Testament wieder ein Stück weit betrachten, den Propheten Hosea. Das ist so das Buch, das ich hier überfliege. Ich kann natürlich nicht in alle Einzelheiten eingehen, aber ich überfliege das als Bibelstudium. Und ich mache für mich persönlich mein Bibelstudium und ich lerne vom Propheten Hosea. Und er hat unheimlich viel uns zu sagen gehabt. Und alle Propheten gemeinsam, wenn sie kamen, die haben eine Botschaft gehabt. Und dies ist das Wort des Herrn. So knallhart. Und das ist das Wort des Herrn. Das hat Gott mir offenbart. Sie sind von Gott ergriffen gewesen, vom Heiligen Geist erfüllt. Sie waren der Mund Gottes, die Posaune Gottes. Und sie haben einfach das gesagt, was Gott gesagt hat. Ob es den Leuten gepasst hat oder nicht gepasst hat. Sie waren einfach Botschafter. Botschafter an Gottes Stadt. Und hier, das Wort des Herrn erschien und das Wort Gottes, und der Herr kam über mich wie beim Propheten Hesekiel, der Herr legte seine Hand auf mich drauf und was weiß ich bin von Gott ergriffen worden. Und das ist so wichtig, wenn wir predigen, dass wir die Salbung haben, dass wir von Gott ergriffen sind. So, die Propheten handeln um Gottes Auftrag. Sie sind gepackt und ergriffen von Gott. Sie empfingen als eine Last, die konnten sie nicht mehr abschütteln. Der Jeremia, der wollte abschütteln und sagte, ich will nicht, ich habe keine Lust. Und dann sagte er, ich muss das tun, mir bleibt nichts anderes übrig. Weißt du, wenn Gott einen ergreift, wenn Gott über einen kommt, wenn der Heilige Geist einen erfüllt, der kann nicht mehr anders, der muss es. Oder der hat eine große Bürde, oder er sieht ein Gesicht und das erfüllt ihn. Und sie wollen was sagen, die Menschen verstehen sie oft nicht, weil sie die Inspiration aus einer anderen Welt bekommen haben. Und sie stellen sich dann im Dienst Gottes. Ich muss predigen, ich muss prophezeien, ich muss weissagen. Das waren die Propheten. Und Gott gibt Israel nicht auf. Das ist meine Botschaft auch heute. Gott gibt keinen Menschen auf. Nicht nur Israel, sondern auch jeden einzelnen Bürger hier auf dieser Welt, jeden einzelnen Menschen. Sonst hätte Gott die Propheten nicht geschickt. Wenn Gott die Menschen damals aufgegeben hätte, hätte er keine Propheten geschickt. Keine Prediger geschickt, das Evangelium wäre gar nicht so bis zu uns gekommen. Gott hätte diese Erde, diese Welt, die Menschen leicht aufgeben können. Dann im Universum gibt es genug Planeten, genug Sonnensystemen. Dort hätte er sich niederlassen können. Er hätte nicht unbedingt auf diese Erde kommen müssen, dass er seinen Sohn hier schickt und so weiter. Gott wäre nicht auf diese Erde angewiesen, nur in aller Liebe, dass wir nur verstehen. Er hat die Erde lieb gehabt, das war seine Hände Werk und er wollte das vollenden, was er angefangen hat. Der Teufel wollte, dass Gott die Erde aufgibt, dass er die Menschen aufgibt, dass er dich und mich aufgibt. Aber das macht er nicht. Gott macht es nicht. Er gibt sein Eigentum nicht auf, er nimmt seinen Geist nicht von der Erde, auch wenn es in der Sintflut oder vor der Sintflut heißt, und Gott nahm den Geist Gottes weg von dieser Erde. Nein, es gab immer wieder Menschen, die den Geist Gottes empfingen, vom Geist Gottes erfüllt wurden. Ich denke nur der Noah, dann der Henoch später und dann die Propheten nach und nach. So, Gott zieht sich nicht zurück und er überlässt nichts dem Teufel, nicht einmal ein Haar, nicht einmal ein Haar. Am Sonntag habe ich über den verlorenen Sohn gesprochen. Der hat alles verloren und so weiter. Aber der Vater bleibt sein Vater. Gott bleibt unser Gott. Und wir machen weiter. Und deshalb auch betrachte ich diese Propheten hier. Wir haben ja Jesaja betrachtet, wir haben Jeremia betrachtet, wir haben Hiskia betrachtet. Und wir gehen jetzt weiter, was hier Gott durch den Propheten ist, Hosea uns sagt. Eigentlich Hosea gehört zu den kleinen Propheten, heißt es so im Volksmund, die kleinen Propheten, aber das sind nicht klein, die waren noch vor dem Jesaja. Zum Beispiel Hosea, der hat schon früher geweissagt. Natürlich, er hat kein großes Buch geschrieben oder von 500, 600 Seiten, sondern er hat seine Botschaft gebracht, durch sein Leben vorgelebt, was Gott sagen wollte. Sie sind nicht klein, sie sind auch nicht kürzer, aber sie haben eine starke Botschaft. Diese kleinen Propheten, egal was, das sind, und sie haben manchmal mehr erreicht, manchmal wie die großen Propheten, wie Jesaja und Jeremia oder Hesekiel. Die kleinen Propheten sind Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona. Wir wissen ja vom Jona, was da passierte. Er predigt nur 3 Tage und da bekehren sich 120.000 Leute in Ninive. Nur als Beispiel dann der Prophet Nahum, der Habakuk, der Sephania, der Haggai, der Zacharia und dann dieser letzte Prophet, was im Alten Testament ist, dieser Malachi. Und diese Bücher wurden eigentlich erst nach dem Wiederaufbau des Tempels, des zerstörten Tempels, wieder gesammelt und zusammengefasst. Sirach erwähnt es im 2. Jahrhundert vor Christus, dass diese Zusammenstellung, wie wir sie heute kennen in unserer Bibel, und die gleiche Zusammenstellung finden wir auch in Funden von Qumran, Fragmente wenigstens davon, dass es die gab, die existierten damals, so das alte Volk wusste in der Verbannung, in der Gefangenschaft, die wussten, was die Propheten geweissagt hatten. Einige dieser Bücher entstanden vor der Verschleppung, als die Israeliten von Babylon und von Assyrer verschleppt wurden. Andere entstanden im Exil. Andere entstanden, ja, irgendwo draußen, wo das Volk entmutigt war. Weißt, Gott lässt uns nicht hängen. Gott lässt uns nicht fallen. Gott gibt seine Kinder nicht auf. Auch das Volk Israel, obwohl stüre Böcke die Juden damals waren. Gott hat sie nicht aufgegeben, in aller Liebe. Hosea steht bei den Propheten wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit, an erster Stelle, weil er ein Zeitgenosse des Propheten Jesajas war. Amos und Micha haben auch in dieser gleichen Periode geweissagt. Weißt du, die haben oft zusammengearbeitet. Wenn Gott redet, sein Reden besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Wenn ich was sage, das gilt nicht. Aber wenn noch zwei andere das Gleiche sagen, das gilt, das ist Gottes Wort. Deshalb weiß ich, was ist Gottes Wort und was ist nicht Gottes Wort. Gottes Wort ist, wenn mehrere Menschen zusammen das Gleiche sagen. In Übereinstimmung miteinander und in Übereinstimmung mit Gott. Der Sirach schreibt in Kapitel 49, Vers 12, die Gebeine der 12 Propheten mögen, wo sie liegen, denn sie haben Jakob getröstet und Erlösung verheißen, auf die er hoffte, zuversichtlich hoffte. Die 12 Propheten, dieser Sirach, eigentlich von dem halten viele Leute nicht, das ist ja Apokryphe. Aber weißt du, der sagt zum Beispiel, viele haben sich ein Buch geschrieben, ich habe mir auch vorgenommen, ein Buch zu schreiben, sagt er, und dann schreibt er, die 12 Propheten, die mögen grünen und so weiter, der Herr möge mit ihnen sein. Hosea ist der einzige Prophet, dessen geschriebene Worte in der Bibel wortwörtlich stehen, fast wortwörtlich stehen, denn er hat das mit seinem Leben unterschrieben. Wenn Gott redet, müssen seine Boten, seine Diener mit seinem Leben, mit ihrem Blut unterschreiben. Und ich komme darauf zu sprechen, wie das aussieht, wenn man mit dem Blut was unterschreibt, in aller Liebe. Er war ursprünglich zu den Nordstämmen Israels gesandt, zu den 10 Stämmen, die oberhalb von Juda wohnten. Seine unmittelbaren Adressaten, ja, sind durch den Namen des führenden Stammes Ephraim symbolisiert. Ephraim war der Lieblingssohn von Josef, also der erstgeborene Sohn, und deshalb die ganzen Israeliten früher hießen Ephraimiten. Die waren nicht Israeliten als solche, die waren also von Ephraim, also von einem Sohn Josefs gekennzeichnet. Und das Zentrum war Samaria damals. Nur damit wir wissen, wo das alles sich abgespielt hat. Die Eröffnungsverse vom Hosea, die heißen so: Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beres, zur Zeit des Hosea, Jotam und Ahas und Hiskia und der Könige von Juda, zur Zeit Jerobeams, des Sohnes von Joasch, dem König von Israel. Hosea 1, Vers 1. Also er umschreibt die Situation, die Zeit, wo das passierte. So exakt ist die Bibel. Und das unterscheidet für mich, wenn ich so die Bücher studiert, und ich habe mir Mühe gemacht, die Bücher zu studieren. Es ist die Zeit von Jerobeam, wo er als König war. Ganz besonders die Zeit hat er ganz genossen. Seine Botschaft enthalten Warnungen, Aufrufe zur Buße und Verheißung der Wiederherstellung. Das ist typisch für die Propheten Gottes. Wenn du eine Weissagung von Hinz und Kunz und Müller und wen auch immer hörst, wenn da nicht ein Aufruf ist, eine Warnung ist, ein Aufruf zu Buße und Umkehr und dann eine Verheißung, ich stelle wieder her, ich bringe wieder alles zurück, ich passe auf euch auf, der Herr sorge für euch und so weiter. Wenn das nicht ist, kannst du vergessen, sag danke, das war nicht von Gott. Denn Gott spricht immer in dieser Form Warnung, Aufruf zur Buße und dann die Verheißung der Wiederherstellung. Hosea ging es um die Beziehung Israels zu Gott. Gott befahl ihm, jetzt stell mal vor, jetzt erschrickt mich, was ich alles auch gesagt, was beim Hosea los war. Er soll eine Prostituierte heiraten, ein Mädchen vom Strich, irgendwo aus dem Puff, oder damals Tempelprostitution, wo es war und so weiter. Ein Unding für Christen, heirate eine Prostituierte, eine Hure, eine Dirne. Das war also, was Gott befohlen hat. Er musste das tun, damit er mit seinem Leben unterschreibt. Ja? Und das sollte ein Symbol sein für Israel. Israel ist eine Dirne. Es war mal eine Jungfrau oder mal ein schönes Mädchen oder was weiß ich. Aber dann hat sie sich hingegeben allen möglichen Männern. Das ist so ein Bild damals für Israel gewesen. Und Hosea muss auf Gottes Befehl, diesen sonderbaren Befehl, diese Dirne heiraten. Was glaubst du, was da los war? Dass der Prophet Gottes, der heilige Mann Gottes, der muss eine Hure heiraten? Nur als Beispiel. Ich sage es euch, was das für ein Skandal gäbe, verstehst du? Nicht nur eine Geschiedene. In der Bibel steht es, ein Priester darf keine Geschiedene heiraten. Aber jetzt hier musste eine Prostituierte heiraten. Noch viel schlimmer. Da sträubt sich bei den heiligen Leuten alles hoch, dass die Haare stehen zu Berge. In aller Liebe, was das passiert. Und dann hat dieser Hosea mit dieser Frau drei Kinder. Also der war mindestens 5 Jahre verheiratet mit ihr. 3 Kinder hat er gehabt. Und das ist auch noch das Schlimme dabei. Diese Kinder haben symbolische Namen bekommen. Auch von Gott ausgedrückt. So und so soll der Junge und das Mädel heißen. Und auch das dritte Kind wieder. Hosea muss eine Dirne heiraten zum Sonnt als Befehl Gottes. Dann ungewöhnliche Namen für seine Kinder geben. Und seine Kinder, er hatte 2 Jungs und ein Mädchen, bekommen ungewöhnliche Namen. Stellen wir vor, das passiert heute. Ein Evangelist, ein Prediger, ein bekannter Prediger, und Hosea war ein bekannter Prediger damals, wie der im Verruf kommt. Das denkt man, ja, das kann doch niemals Gott gewollt haben, das muss bestimmt der Teufel gewollt haben, dass er jetzt diese Prostituierte heiratet. Ja, niemals Gottes Wille. Wie kann ein Mann Gottes, ein Prophet Gottes, eine Hure heiraten, vom Strich, aus der Tempelprostitution damals, ja, bei dem... Eigentlich beim Priester sollte die Ehe stimmen, aber hier sollte etwas dargestellt werden. Gott wollte demonstrieren, zur Schau stellen. Guck mal, das stimmt alles nicht bei euch, ihr Israeliten. Es war Gottes Befehl, Gottes Wille, Gottes Weg so, ein göttlicher Auftrag. Für den Mann Gottes, hier für den Hosea, muss es ein schwerer Weg gewesen sein. Ich möchte diesen Weg nicht gehen. Ja, gerade die Ehe ist eine verwundbare Stelle. Hosea musste sich gefallen lassen. Ja, was die Leute reden, guck mal, der hat eine Hure als Frau, eine Prostituierte als Frau. Und die Kinder, das sind alles Hurenkinder. Wer weiß es, ob das überhaupt seine Kinder sind, verstehst du? All das, was so alles von einer Prostituierte gesagt werden kann. Und er erlebt ungewöhnliche Dinge. Und da sträubt sich alles, wenn man das liest und hört. Aus dem Rotlichtmenü soll er seine Frau jetzt nehmen. In aller Liebe. Ich will es nur euch darstellen, damit ihr auch versteht, um was es ging. Und Gott wollte durch Hosea nicht nur, dass er Worte sagt, sondern mit seinem Leben unterschreibt. Das ist, er sollte also mit demonstrieren, Gott nimmt auch die gefallenen Menschen an und Gott kann aus gefallenen Menschen auch noch was machen. Das ist, was Gott symbolisieren möchte. Manchmal kann eine Prostituierte eine ganz liebe Frau werden. Ohne, ja, man muss nicht ganz alles gleich schwarz sehen. Gott wollte Israel sagen, so seid ihr seid unrein, ihr seid untreu gewesen, ihr seid unzuverlässig, ihr flirtet mit der ganzen Welt, ihr seid ungehorsam, ihr seid Rebellen. Und viele denken, das war beim Hosea etwas, ja, ungewöhnlich. Nein, Gott wollte sagen, so ist die Welt, so sind die Menschen, ich liebe die Menschen, auch wenn sie noch so verkommen sind. Ja, und Hosea muss lernen, mit untreuen Menschen zusammenzuleben. Er muss lernen, und jetzt ist für Christen, jetzt komme ich wieder auf den christlichen Standpunkt, auch Christen müssen lernen, mit Ungläubigen zusammenzuleben, mit Ungehorsamen zusammenleben. Sie sollen mit Menschen zusammenleben, die mit Gott nichts zu tun wollen, oder Religion spielen und mit Kirche und Religion und Gott flirten. Hosea war gehorsam. Hier, Hosea Kapitel 1, Vers 3. Und er ging hin und nahm Gomer zur Frau. Das so hieß dieses Mädel. Was es auch immer ist. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen, was diese Position im Tempel gewesen ist in jener Zeit. Jedes Mädchen bei den Kananiter, bevor es heiratet, sollte zuerst mal entjungfert werden im Tempel. Das war damals Sitte, Gang und Sitte. Und das ist, was Gott missfallen hat. Und Gott hat es verboten, aber genau solch ein Mädchen sollte er heiraten. Das hat der Herr geredet. Und der Prophet geht zu einer Hure und heiratet diese Hure. Und was die beiden da durchgemacht haben, auch diese Frau, das nachher, ja, guck mal, was bist du, was willst du hier bei diesem Mann? Was hast du da zu suchen überhaupt? Und Gott gibt sogar drei Kinder, 2 Buben und ein Mädchen. Und der erste Junge heißt Jesrael. Ein Name bedeutet militärische Niederlage, denn Israel war die Megiddo-Ebene, wo viele Schlachten stattgefunden haben, schon bereits unter Salomo. Salomo hatte diese Festung Megiddo gebaut und so weiter. Und dann heißt es hier, ich will den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Israels im Norden des Landes. Und so muss der Junge heißen, Israel. Na gut, so, wer es nicht weiß, was der Hintergrund ist, was es bedeutet, macht nichts aus. Aber wenn du weißt, was der Hintergrund ist, was die Geschichte bedeutet, dann gute Nacht. Ich möchte nicht so heißen. Ja. Und dann das zweite Mädchen, und das Mädchen hieß Le Rahuma, kein Erbarmen, übersetzt, übertragen vom Hebräischen oder Aramäischen, La Rahuma, kein Erbarmen. Gott hat Israel nicht mehr lieb, er schont Israel nicht, er verwirft Israel. Das ist nicht wert. Ist meine nicht wert. Und das dritte Kind war Lo Ami, so hieß es. Nicht mein Volk, heißt auf Deutsch übertragen. Und damit kündigt Gott an, dass er das Königreich des Hauses Nordens, also Israels, wegwirft, aufgibt. Durch diese drei Kinder symbolisierte, ich habe Israel aufgegeben. Ich will mit Israel nichts mehr zu tun haben. Vergiss es. Und dann soll Israel so gehen, zu den Völkern, wie alle anderen Völkern auch gehen, die sind jetzt nicht mehr mein Volk, die sollen genauso sich bekehren, wie alle anderen auch bekehren. Es gibt keinen Sonderweg der Erlösung für die Juden, für die Israeliten. Das ist der Weg über Jesus Christus. Sie sollen Jesus annehmen, sie sollen sich taufen lassen, sie sollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist der einzige Weg, wie ein Jude gerettet werden kann. Es gibt keinen Sonderweg. Hier haben sie verloren, diesen Sonderweg. Und sie sind nicht mehr das auserwählte Volk, sie haben ihre Berufung verloren, so wie der Esau damals die Erstgeburt verkauft hat und es gab keine weitere Erstgeburt, in aller Liebe. Und jetzt komme ich wieder zurück, was der Hosea alles machen musste. Und erst unter der Not und dem Elend, unter den vielen Rückschlägen und von Angst und Krankheit und Hungersnot und Krieg, Tod und der Verschleppung, werden sie Gott finden. Das wusste Gott. Weißt du, jetzt haben die Namen plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und Hosea Kapitel 9, Vers 3. Zuerst einmal sagt Gott, nein, sie sollen fortgehen und sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim muss wieder nach Ägypten, symbolisch natürlich, aber sie muss nach Assyrien gehen, dort verbannt werden. Nach Ägypten sind sie nicht mehr gegangen, sie sind nur freiwillig gegangen nach Ägypten. Gott hat sie nicht mehr nach Ägypten verbannt. Weißt du, was du einmal durchgemacht hast, wovon Gott dich befreit hat, das musst du nicht ein zweites Mal durchmachen. Jetzt geht's nach Nineveh, nach Babylon und sonst noch woanders hin. Die Abkehr vom Gesetz Gottes wird sie in die Hände eines rücksichtslosen Gewaltherrschers führen. Und die Assyrer waren brutal. Da war Hitler ein Zwerg in dem Vergleich, was sie waren. Die haben die Leute zersägt, zerhackt. Die haben überhaupt keine Gnade mit den Leuten gekannt. Studier mal das Assyrische Reich. Und gerade dorthin sollen sie verbannt werden. Dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollen, das hat Gott ihnen verheißen. Und sie werden ja dem König Assur ausgeliefert werden. Aber zuerst passiert noch etwas. Der Jona, der ungehorsame Prophet, ging nach Assyrien, nach Nineveh und geweissagt, Nineveh wird untergehen. Und die haben Buße getan vor lauter Schreck. Die haben Buße getan, die waren wenigstens noch gottesfürchtig. Du siehst ja einmal, die in Sack und Asche, sogar die Tiere, haben 3 Tage nichts zu fressen gekriegt. Bis Gott sich erbarmt hat, verstehst du? Und Jona, gerade Jona, hat dieses Gericht aufgehalten, 120 Jahre, aber das kam trotzdem. Darum soll das Schwert, heißt es hier, Hosea Kapitel 11, Vers 5, darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen, weil sie Gott nicht gehorchen. Weißt du, manchmal wartet das Gericht. Gott ist geduldig, verstehst du, über viele Sachen. Weißt du, manchmal würde ich sagen, ach lieber Gott, lass die Leute tot umfallen. Aber nein, das passiert nicht. Das dauert manchmal 20 Jahre, 30 Jahre, aber das kommt, auf jeden Fall. Auch bei Hosea. Es wiederholt sich das gleiche Muster, zuerst Segnungen und dann kommen Flüche und dann die Wiederherstellung. Noch sehr früh, im 8. Jahrhundert vor Christus, verkündigte Prophet Hosea Gottes Plan für sie. Diese Prophezeiungen wurden ja durch den Überfall auf das nördliche Reich erfüllt. 2. Könige können wir das nachlesen. Und der Grund war einfach, weil sie sich nichts sagen ließen. Sie ließen sich nichts sagen. Die waren stur. Und wenn ein Mensch sich nichts sagen lässt, der muss fühlen. Das ist biblisch. Hosea heißt, noch zu seinem Namen ganz schnell, Gott hat geholfen. Und er wirkt bis zu seinem Tod des Jerobeams und Eroberung Samarias, hat miterlebt, wie 6 Könige Samariens nacheinander ermordet wurden in kurzer Zeit. Du musst vorstellen, wir denken ja Demokratie und Königreich und König und so weiter, das ist alles wunderbar. Guck mal, der Hosea erlebt, 6 Könige wurden nacheinander ermordet. Wir haben das bei Königen betrachtet, nach 2 Monaten, oder der regierte nur eine Woche oder einen Monat und dann wurde ermordet von irgendjemand. Und so zerfiel das Reich mehr und mehr durch Revolutionen und Aufstände, was es auch immer gewesen ist. In Hosea Kapitel 1, Vers 2, das Land ist zu einer Dirne geworden, sagt Gott hier. Das Volk verehrte die Fruchtbarkeitsgötter. Wir müssen das eine sehen. Weißt du, die Leute damals waren so abhängig vom Regen, Frühregen und Spätregen. Und man wusste ganz genau, wenn Gott das Land nicht segnet, oder die Götter das Land nicht segnet, dann wächst nichts, dann gedeiht nichts, dann haben wir nichts zu essen. Hosea soll den geistlichen Zustand Israels persönlich demonstrieren. Also, und das ist auch wir Christen, wir müssen durch unser Leben das geistliche Leben persönlich demonstrieren, vorleben. Die Menschen müssen sehen, ich bin ein Christ, ich lebe Gottes Willen aus. Hosea Kapitel 1, Vers 2. Geh, nimm dir eine Kultdirne zur Frau und zeuge Dirnenkinder, denn das Land ist mir zur Dirne geworden, hat Gott gesagt. Eine Frau hier, die Ehebruch betreibt, die das ist vollkommen wurscht. Viele Frauen, wir wissen ja aus der Überlieferung, sind gar nicht mehr nach Hause gegangen. Das hat ihnen so viel Spaß gemacht, verdienen was. Verstehst du, haben diesen Hurenlohn und leben nicht schlecht. Er soll gerade so ein Mädchen nehmen, eine sakrale Prostituierte. Und Hoseas Frau soll ein lebendiges Zeugnis sein für das abgefallene Israel. Und Israel soll erleben, das ist, ich habe euch angenommen, auch wenn ihr Hurenkinder seid. Und Juda war ein Hurenkind. Der Stamm Juda. Und weißt du, da lief nicht alles so koscher, wie wir manchmal denken, heilige Familie, heilige geordnete Leute. Hosea wird damit zum Bild für Gott und für Israel. Gott liebt, aber Gott liebt auch die Gefallenen, Gott liebt die Tiefgefallenen. Diese ehebrechische Beziehung, das Volk ist zu Gott, symbolisiert hier Hosea an eigenem Leib, Kapitel 3, Vers 1, am eigenen Körper. Diese intime Beziehung zu Gott muss er durchleben, durchtragen, sich gefallen lassen. Meine Frau ist eine Ehebrecherin, eine Hure, eine Prostituierte. Ja, und das muss er sich anhören, tagtäglich, verstehst du? Und dann soll er vorne stehen und predigen und von dem Gott etwas erzählen. Der enttäuschte Gott kann nichts anderes tun, als das Gericht über dieses treulose Volk verhängen. Gott spricht hier, dies ist dann die Scheidungsformel zu Israel. Also 5 Jahre war der auf mindestens verheiratet, wenn nicht länger, aber 5 Jahre auf jeden Fall, denn innerhalb von 5 Jahren kriegt man 3 Kinder. Nur als Beispiel. Und hier in Hosea Kapitel 1, Vers 9, ihr seid nicht mein Volk, sagt Gott, ich bin nicht der Ich Bin für euch mehr. Ich bin nicht mehr der Ich Bin. Weißt du, manche Christen denken, ja, wir sind Volk Gottes, wir sind Israel, von Gott erwählt, von Gott berufen, von Gott geführt und geleitet. Und Gott sagt dir, ich bin nicht mehr der Ich für euch war. Er ist nicht mehr da, dieser Gott. Er ist ausgewandert, was die Leute auch alles getrieben haben. Hosea Kapitel 2, Vers 10 bis 14, da lese ich und sehe ich, Israel hat sich an dem Wohlstand sich berauscht, an den Gaben des Landes, an Korn und Öl und Wein und Silber und Gold und Wolle und Leinen. Sie waren erfüllt. Ja, Gott segnet uns. Guck mal, Gott ist doch mit uns. Ist das nicht wahr? Aber sie haben den Geber vergessen. Wir wollen auch demnächst Erntedankfest feiern. Verstehst du? Und wir freuen uns über all das, was Gott uns gegeben hat. Gott ist gut gewesen. Aber die meisten Leute haben vergessen, wer der wahre Geber ist. Alles kommt von dir. Herr, du bist der Geber aller guten Gaben. Und Gott sagt, der Ehebruch wird Folgen haben hier. Hosea 1, Vers 3. Bis 8. Diese Hurenkinder tragen symbolische Namen, ein Hinweis für das Gericht. Es sind Namen des Zorns. Gott ist traurig, dass er sich des Volkes erbarmt und sagt, oh Gott, mir tut es so leid. Ich muss sie verstoßen. Obwohl ich sie erwählt habe, obwohl ich Abraham und Isaac und Jakob verheißen habe, ich werde das Volk erwählen. Und obwohl ich dem David gesagt hat, irgendjemand wird immer auf dem Thron David sitzen, ich muss es verwerfen. Und der erste war Israel, Gott seht, wo ich gesagt, von der Ebene Israel, und von diesen vielen Schlachten, was dort stattfand. Und es wird Probleme geben, militärische Probleme. Jehu hat sich versündigt einmal, 2. König Kapitel 9 bis 10, also Kapitel 9 bis 10, ein Blutbad angerichtet, Gewaltverbrechen dort veranstaltet, und das hat Gott missfallen. Obwohl der Jehu ein von Gott Gesalbter war, wir wissen ja, der Elisa hat ihn gesalbt, du sollst Elisa salben, du sollst Jehu salben, du sollst Hazael salben, und dieser Hazael hat hier ein Blutbad angerichtet, im Norden Israels, und nach Hosea soll dieses Verbrechen bald geahndet werden. Hosea hat wahrscheinlich dieses Verbrechen noch miterlebt, Kapitel 1, Vers 3 beim Hosea. Das andere Kind sollte Ruhma heißen, kein Erbarmen, keine Gnade, ich lasse mir nichts durchgeben. Und dieser Name soll hinweisen, wegen des Ehebruchs gibt es kein Erbarmen, weil ihr auf zwei Seiten hinkt, mal da und mal dort, nicht da richtig und nicht dort richtig. Und durch die Namensgebung für seine drei Kinder will Gott sagen, ja, ich bin treu, ich halte zu euch, aber meine Geduld hat irgendwann mal ein Ende. Weißt auch wir sollten nicht mit der Gnade Gottes spielen, auch unsere Geduld oder die Geduld Gottes zu uns hat auch mal irgendwann Ende. Wir sollen nicht Gott Kasperle sein lassen, ja, auf dem einen Auge ist er blind und auf dem anderen sieht er nicht. Nein, Gott lässt nichts durchgehen. Auch wenn es vielleicht lange in der Geschichte die Sache zurückliegt. Und trotzdem, das ist meine Botschaft, Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Ich darf sagen, wenn Plan A versagt, kommt Plan B bei Gott. Gott hat Plan B, das ist so schön zu wissen. Und da fängt er wieder bei Null an, bei Plan B. Denk nicht, dass er gleich weitermacht, wo er letztes Mal aufgehört hat. Nein, bei Plan B fängt er wieder bei Null an, meine Lieben. Lasst euch nichts vormachen. Ja, Plan B. In hier Hosea Kapitel 2, Vers 16 lese ich, Gott will Israel in die Wüste wieder rausführen. Die sollen dort anfangen, wo Israel einmal angefangen hat. Dort in der Wüste will ich sie umwerben, hat Gott gesagt. Dann will ich ihr dort ihre Weinberge geben und auch das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dort wird sie Hoffnung wieder bekommen, wie in ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland auszog. Ja, in der Wüste fängt er wieder mit Null an mit den Israeliten, mit dem Volk Israel damals. An jedem Tag geschieht, spricht der Herr, da wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal, mein Herr. Baal ist Herr, der Herr. Weißt du, wenn wir beten manchmal, weißt du, viele Leute wissen gar nicht, was sie beten. Herr, 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 Baal, Baal, Baal. Verstehst du, viele spielen Fußball wahrscheinlich oder was sonst noch was. Weißt du, du wirst meinen Mann nennen und nicht mehr meinen Baal. Dann will ich die Namen der Baale aus ihrem Munde wegtun, dass man ihre Namen nicht mehr gedenkt. Das will Gott. Gott will Vater sein, Daddy. Aber lieber Vater. Im Neuen Testament sprechen wir aber lieber Vater. Und an jedem Tag will ich einen Bund für sie schließen, mit den Tieren auf dem Felde, also mit Israel hier, Nordisrael gemeint, und mit den Vögeln unter dem Himmel und dem Gewürm auf dem Erdboden, und will Bogen und Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will, dass sie wieder sicher wohnen. Und ich will mich mit ihnen verloben auf ewig. Verstehst du, einen Hinweis auf die Erlösung durch Jesus Christus? Ich will mich verloben auf ewig. Der Heilige Geist kommt zu uns und er wird bei uns bleiben ewiglich. Und so weiter. Ich will mich in Ewigkeit verloben in Gerechtigkeit, Recht, Gnade und Barmherzigkeit. Die Unheilsverheißung Hoseas sind nicht die letzten Worte, was er sagt, ihr müsst alles in Verbannung gehen. Nein, ihr geht in die Wüste und ihr lernt von vorne. Und manchmal, was Hänschen nicht lernt, muss Hans lernen. Muss wieder alles von vorne anfangen. Hosea sieht in Gott einen großen Liebhaber Israels. Ja, der mit pädagogischer Geschicklichkeit die Gaben zuerst mal entzieht und so weiter. Und dann gibt es nach der Bewährung, nach der Prüfung, nach der Probe. Weißt du, wenn Gott Israel nicht lieben würde, hätte er nicht die Propheten geschickt, hätte er sich um sie nicht gekümmert. Und sie sollen wieder in der Wüste rumwandern, dort erneuert werden. Erst in der Fremde entdeckt man seine Werte. Was habe ich gehabt? Weißt du, in der Fremde, wenn du in die Türkei fährst, nach Istanbul oder Ankara und so weiter, da wirst du die Mädels nicht mehr auf der Straße, siehst du kaum Leute mit dem Kopftuch auf der Straße laufen. Aber bei uns hier in Klein-Türkei, in Klein-Berlin, verstehst du, da laufen sie extrem bewusst. Verstehst du, das, was ich nicht habe, das versuche ich, das durchzusetzen. Und das ist meine Religion, Kopfbedeckung. Nur in aller Liebe. Geh in die Türkei und schau dir das an. Oder frag Leute, die in der Türkei waren. Bei uns zu Hause ist das nicht so, sagt dir jeder Türke. Aber hier, da spielen sie verrückt. Ja, in der Fremde lernst du erst die wahren Werte kennen. Wenn du, ja, da entdeckst du wieder das Liebesverhältnis zu deinem Gott. Kopfbedeckung, was es auch alles ist. Lass es dahingestellt. In der Wüste, in der Zerstreuung gibt es einen Neuanfang. In aller Liebe. Dort sind die Götter des Landes keine Versuchung mehr. Dort ist der Teufel nicht. In der Wüste treibt sich kein Teufel. Dort in der Wüste wird Gott Israel wieder zu Herzen reden können, wieder zu sich ziehen können, wieder sie belehren dürfen. Da wird sie niemand anfechten, niemand angreifen. Dort in der Wüste. Ja, und dann können sie ins Land Kanaan wieder zurückgehen, wieder ausgebildet, geschult, trainiert, bewährt. Und deshalb kann Gott das Land wieder ganz neu Ephraim schenken, Israel schenken. Die Wüste ist wie Hosea, der Ort der Gottesbegegnung, wo die Menschen wieder Gott neu begegnen. Und deshalb schickt auch der liebe Gott uns ab und zu mal in die Wüste. Wenn wir zu Hause nichts lernen, wenn es uns zu Hause zu wohl wird. Wüste ist dort, wo alle menschlichen Sicherungen durchbrennen und gar keine gibt überhaupt. Ja, in der Wüste, da zerbricht alles, da wird dir alles genommen. Da kannst du Gott begegnen, da hörst du nur noch dein Herzpuls schlagen, sonst nichts mehr, nicht einmal ein Vogel pfeifen. Hosea Kapitel 11, wenn ich dann weiterlese, Kapitel 11, Vers 1 hier. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott und das zeigte dem Hosea, wie sich das auswirkt, persönlich in seinem Leben. Er eifert um sein Volk. Wenn Gott Israel nicht so wichtig wäre, hätte er nicht so geeifert um Israel, nicht so gekämpft um Israel, nicht so viele Propheten geschickt, haufenweise. Wenn Gott das Volk Israel nicht lieben würde, hätte Gott das Volk nicht gereinigt. Weißt du, wenn man destilliert, ich destilliere mein Wasser zu Hause, ich trinke nicht das Wasser, was aus der Leitung rauskommt, nur in aller Liebe. Und wenn ich dann sehe, was das nach der Destillierung wieder der Boden das ist, verstehst du, da ist so wie Gülle. Und ich sag manchmal, und ich denke manchmal, und das saufen wir und das trinken wir. Das Wasser hier, auch wenn wir sauberes Wasser denken, wir haben sauberes Wasser. Und wir damals im Kreuzberg dachten ja, die Amerikaner, das ist ja amerikanische Zone gewesen, die Amerikaner trinken beim Essen immer Wasser, normales Wasser. Und das sollte sauber sein, aber das ist nicht so sauber. Als wir das festgestellt haben, dass es nicht so sauber ist, ich destilliere mein Wasser in aller Liebe. Aber dann merke ich, ich könnte sogar Gülle trinken in aller Liebe, wenn es destilliert wird. Selbst die Gülle bleibt unten. Nur das klare, saubere Wasser kommt raus in aller Liebe. Das saubere Wasser kommt raus. Und so ist auch Gott, der destilliert seine Leute. Weißt du, alles andere bleibt unten, die ganze Schlacke bleibt unten, der ganze Mist, die ganze Gülle bleibt unten und nur das saubere Wasser, destillierte Wasser bleibt draußen. Und das schmeckt dann erst richtig. Ja, in aller Liebe. Er eifert um sein Volk, er reinigt, destilliert, die Schlacken bleiben unten und nur reines, sauberes Wasser, das verdampft und dann wieder runterkommt, das wird dann genossen. Kommt als sauberes Wasser runter und deshalb ist, Gott hat einen Plan mit uns, verstehst du? Einen Plan. Das Regenwasser, das von oben kommt, ist auch sauber, ist destilliert. Ist auch destilliert. So, wir verstehen die Botschaft des Hosea erst richtig, wenn wir auch die anderen Propheten so hören. Weißt du, wie die gegen Baalkult wettern, gegen die ganzen Fruchtbarkeitskulte und sagen, guck mal, wegen euch habe ich die Hethiter, die Philister, all die Völker vertrieben. Und ihr macht wieder genauso weiter wie die anderen. Ihr opfert Kinder. Das ist gerade Kinderopfer, das war damals ganz populär. Statt der Abtreibung, was wir hier bei uns Abtreibung haben, war damals Kinderopfer. Baal war der Herr des Landes, alles war ihm geweiht. Und jetzt halte ich fest, ich bringe noch ein paar Sachen, was mir so groß geworden ist beim Hosea. Ja, das Land war dem Baal geweiht. Er ist der Herr des Landes. Und die Erde, er ist der Herr der Erde. Und so weiter. Sie waren mit der Erde verheiratet. Sie war Mutter Erde. Wir hören heutzutage, wenn du die Grünen hörst, die Esoteriker hörst, Mutter Erde. Ja. Heute wäre Demeter, was die Anthroposophen haben, die christliche Wissenschaft und so weiter, das wäre heute der gleiche Kult und wir haben den gleichen Kult wieder in unserem Lande. Brauchst gar nicht weit gehen. Muss nur zur Havelhöhe fahren. Verstehst du? Das sind die Anthroposophen. Und der Grund wird hier genannt, verstehst du, Demeter. Weißt du, was die Demeter-Leute machen? Wir haben in Heilbronn ganz Haufen Demeter-Leute gehabt, die gucken, wie der Mond steht und nur nach der Mondposition, das sehen sie, ein Rettich oder was weiß ich, was sie sonst sehen, und achten immer nach dem Himmelskörper. Demeter. Und dann die Anthroposophen sagen, diese christliche Wissenschaft sagt und so weiter, sagt, ja, wir nehmen den Christusblut und saugen Christusblut, weil das Blut in die Erde geflossen ist, das Blut Jesu Christi damals auf Golgatha, wir nehmen das Blut, saugen das Blut auf. Ja, ich habe einige Leute von der christlichen Wissenschaft bei mir in der Gemeinde gehabt, die haben sich bekehrt, weil die waren daneben, die haben neben unserer Gemeinde in Heilbronn haben sie eine Kapelle gehabt. Verstehst du, ich weiß, was da gibt. Sogar Leute, die dort führend waren, weil sie denen gesagt haben, das ist alles Humbug, das ist alles nur Spinnerei. Und ich habe das mit der Bibel begründet und ich begründe auch mit der Bibel, dass es ein Unfug ist. Weißt du, man muss gegen den Baal predigen und man muss den Leuten beweisen, dass es ein Götze ist. Die ganzen Demeter-Geschichten, sowieso alles verloren. Ob es Demeter ist, weiß ich nicht. Denn wir haben einen großen Skandal in Heilbronn später gehabt, dass sie Kunstdünger mitverwendet haben, statt Naturdünger oder ohne Dünger die den Samen gezogen haben. Weißt du, bei Nacht und Nebel, wenn die dann ihre Aussaat gehabt haben, diese Feldbestellungen gehabt haben, Nacht und Nebel. Weißt du, du musst aufpassen, denn nicht alles ist Gold, was heute glänzt. Nicht alles ist christlich, was christlich sich gibt, christliche Wissenschaft. 2. Könige Kapitel 17 von Vers 7 bis 18, da wird der Grund genannt für die Verschleppung und für den Untergang. Ja, die Leute huldigten fremden Göttern, bauten Opferaltäre für den Götzenkult, weigerten sich, waren verstockt, umzukehren, missachteten Gottes Gesetze, Gottes Naturgesetze. Das sind die Gesetze. Die Gesetze, die Gott uns gegeben hat. Ja, als Menschen. Jeder Mensch hat in sich das Gesetz Gottes geschrieben. Du brauchst keine Bibel. Das Gesetz Gottes ist in dir drin. Wenn du ein bisschen sensibel bist, ein bisschen anständig erzogen worden bist, nicht aus dem asozialen Haus kommst, verstehst du, dann hast du ein bisschen so sensibles Gefühl, das ist richtig und das ist falsch. Jeder Mensch hat es. Da braucht er keine Theologie studieren. Der hat alle 10 Gebote. Da musst du nicht auf Sinai steigen und dann die 10 Gebote zu empfangen von dem lieben Gott. Nein, das hat jeder Mensch in sich. Aber die Menschen tun das nicht, was sie wissen. Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und wenn du eine Predigt gehört hast, vielleicht eine Predigt von mir, diesbezüglich oder jenes und so weiter, und du weißt es, solltest du deine eigene Meinung bilden. Und in dir ist der Geist Gottes, in jedem einzelnen Menschen ist der Geist Gottes. Denn Gott hat uns angehaucht und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Jeder Mensch weiß, was richtig und was falsch ist. Jeder Mensch weiß es, auch der Kannibale weiß, was richtig und falsch ist, in aller Liebe. So. Sie huldigten den fremden Göttern und dann praktizierten sie Hexerei und Wahrsagerei, Okkultismus, Spiritismus. Und diese Sünden zählt dieser Hosea auf. Dann schreibt der Hosea weiter, weißt du, brech das ab. Weißt du, wir müssen mit dem Teufel brechen. Das muss ich machen, das kann nicht der liebe Gott machen und das wird auch nicht machen. Ich muss mit dem Teufel brechen. Ich muss mit dem Gesetz der Sünde und des Bösen brechen. Ich muss es machen. Bricht mit der Sache und dann wird Gott euch wiederherstellen. Bricht mit dem Okkultismus. Weißt du, viele Menschen gehen dann zu den Steinen, berühren die Steine und denken, die Steine würden mich heilen. Das ist ein Humbug. Spinnerei ist das. Mich kann kein Stein heiligen, selbst wenn er vom Himmel gefallen ist. Verstehst du? Höchstens, es kann mich sogar vergiften und radioaktiv machen. Aber mich heilen. Oder irgendwelche Wässerchen oder Quellen oder was auch immer es sein mag. Ich weiß, was die Leute alles machen im spiritistischen, okkultistischen Bereich. Ja, lass die Sachen weg. Bete Gott an, diene ihm, geh deinen Weg geradeaus, tue Recht und scheue niemand. Nimm da nicht so viel Rücksicht auf den und den und den oder jenen Religion oder Kirche. Hier, die vermählen sich. Ja, mit allem möglichen Zeugs, verstehst du? Da, wo du dich vermählst, wo du dich verheiratest, wo du dich verbindest, da gehst du eine Verbindung ein und da wirst du mit verseucht. Und Gott möchte seine Beziehung mit uns wiederherstellen. Du sollst wieder, ja, ein Glied seines Leibes sein. Und er soll der König deines Lebens sein. Du sollst dich ja in der Gegenwart Gottes erholen, dich regenerieren und dich nicht mit fremden Lehren rumtreiben. So viele Leute hier in unserer Sphäre treiben sich mit fremden Lehren von Hinduismus und Buddhismus und Konfuzius oder was weiß ich von wem auch immer, fremden Lehren und gar nicht von Gott sind. Die mögen dort funktionieren und selbst bei denen funktioniert das nicht. Und dann sollen sie bei dir noch funktionieren. Ja, Gott will Rechtschaffenheit schenken. Er will Liebe uns wieder schenken, seine Liebe, seine Zuneigung. Wenn Gott mit uns ist, wer und was kann gegen uns sein? Und Gott sucht sein Volk heim. Und ich denke nur, Pfingsten war eine Heimsuchung Gottes für sein Volk, dass er wieder seinen Geist ausgegossen hat. Sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und sie sprachen, wie der Geist gab, auszusprechen. Wir müssen von oben inspiriert werden und nicht von unten. Was von unten kommt, verstehst du? Christusblut. So was Dummes, das ist schon längst versickert, wenn es überhaupt die Erde erreicht hat. Aber abergläubische Menschen glauben sowas, die Anthroposophen, christliche Wissenschaft und so weiter. Die glauben das Christusblut. Und deshalb versuchen sie so richtig Gemüse zu essen, verstehst du, bei der richtigen Mondstellung, weil der Mond das alles anzieht, das Wasser anzieht. Sie achten nach dem Mond. Weißt du, wir müssen aufhören, nach dem Mond zu achten, dann kann es gleich Moslem werden, denn die verehren den Mond als Zeichen. Kommt aus dieser Region. Gott hat sein Volk noch nicht aufgegeben, auch wenn es so aussieht, auch wenn du manchmal so fühlst und so weiter. Weißt du, wir sollten sehen, was Gott im Hintergrund denkt, was Gott so im Verborgenen denkt. Wenn du das mal kapiert hast, ja, was Gott im Verborgenen denkt, er liebt seine Kinder durch und durch. Schickt nochmal seinen Propheten und nochmal seinen Propheten. Und wir werden in den nächsten Tagen sehen, wenn ich die Zeit habe und die Gelegenheit habe. Gott besucht uns immer wieder. Obwohl das Volk es nicht will. Aber Gott schickt immer Botschaften und vielleicht gibt es einen oder zwei oder drei, die das glauben und annehmen. Und das reicht ihm schon vollkommen. Gott braucht nicht die Masse. Wir denken immer, das muss die Masse sein. Nein, Gott braucht nicht die Masse. Ein Einzelner ist bei Gott mehr wert manchmal wie die ganze Welt. Wie bei Amos sind die meisten Reden Hoseas Gottes Worte, so hat Gott gesprochen, so spricht der Herr. Und deshalb ist auch ganz wichtig, wenn jemand weissagt und jemand prophezeit, kann sie sagen, so spricht der Herr. Wenn sie ehrlich sind, die müssen zugeben, hat der Herr gesprochen oder nicht der Herr gesprochen. Weißt du, man muss wirklich das beobachten. So spricht der Herr. Und bei den Propheten damals ist es wichtig, dass sie das Gefühl hatten für sich selbst, so spricht der Herr. Da kann ich nicht anders. Da kann ich mich auf den Kopf stellen, so spricht der Herr. Das ganze Buch Hosea zeigt uns die strafende Liebe Gottes. Von der Liebe hast du wahrscheinlich noch nie was gehört. Die strafende Liebe Gottes. Und in der Bibel heißt es, wer einen Sohn aufnimmt, den straft und züchtigt er. Auch das ist, auch wenn unsere Regierung daran nicht glaubt. Die wird doch noch glauben müssen eines Tages. Gott geht es um die Treue. Die Liebe ist bei ihm ganz groß. Weißt du, auch wenn Israel untreu ist, Gott kommt zu seinem Ziel. Er distilliert. Verstehst du? Es kommt ein sauberes Wasser raus. Die Gülle bleibt unten. Die ungetreue Gattin hier, ja, die erlebt so vieles mit. Und ich weiß nicht, wie es dann beim Hosea weitergegangen ist, denn er musste noch einmal heiraten. Wahrscheinlich ist die Frau gestorben oder was auch immer, so fortgelaufen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat noch einmal heiraten müssen. Und dann zeigt Gott, dass er mit dieser Frau und so weiter, dass er dann für immer verheiratet ist. Gott will zeigen, dass ich dann mit dieser Gemahlin, also mit Israel, für immer verheiratet bin, mit den Menschen, ja, einen Bund schließe, für immer und alle Zeit, nicht nur vorübergehend, um mal Kinder zu kriegen. Gott geht, ja, wie es dem Hosea geht, dass er dann in der Wüste sein Leben durchlebt und so weiter, und was er dort durchlebte alles, was die Kanaaniter alles durchmachten. Du musst denken, die Frau, das Mädel, diese Dirne, die er zuerst geheiratet hat, die war verdorben. Und mit dieser verdorbenen Frau muss er sein Leben gestalten. Und dann geht er eine neue Beziehung ein, ein Bild, ja, auf das Neue Testament, dass Gott die Kinder, seine Kinder aufnimmt, die nicht seine Kinder sind, verstehst du, die Heiden, die aus den Nationen. Gott will einen neuen Bund machen, Und er beschreibt die Folgen der Untreue ganz besonders. Und Kapitel 2, das sind Leiden. Ich will deinen Weg mit Dornen machen, voller Dornen. Da stehst du, das ist nichts und das ist ein Problem und das ist ein Problem und das ist ein Problem. Gott sagt, so wird dein Leben sein, wenn du nicht mir gehorchst und mir nicht traust. Dann das zweite, Schwierigkeiten, Kapitel 2, Vers 8. Und ich will eine Mauer errichten um dich, da wirst du nur Schwierigkeiten haben. Da kommst du nicht durch und da kommst du nicht durch, das läuft nicht und jenes läuft nicht. Das ist die Situation, wenn Gott nicht mit uns ist, wenn Gott uns aufgegeben hat, dann haben wir Leiden, dann haben wir Schwierigkeiten. Dann als nächstes, was Kapitel 2, Hosea Kapitel 2, Vers 8 ist, das ist Ratlosigkeit, dass sie ihren Weg nicht finden. Was will Gott eigentlich von mir? Was ist sein Plan für mein persönliches Leben? Ratlosigkeit. Als viertes ist die Enttäuschung. Kapitel 2, Vers 9, Hosea, sie wird suchen, aber nicht finden. Enttäuschung, dagegen laufen und dagegen laufen und so weiter. Hosea durchlebt das alles hautnah. Auch wir müssen, wenn wir an Gott glauben, wir müssen all diese Dinge durchlaufen. Es sei denn, wir sind brave, liebe Kinder, Heilandsleute, aber das sind die wenigsten. Weißt du, dass wir von Haus aus gleich anständig sind? Ich war schon immer anständig. Ich war schon immer brav. Ich war schon immer lieb. Wer kann das von seinem Leben sagen? Niemand, verstehst du? Wir sind alles Wildlinge, Entschuldigung. Aber wir sind alles Wildlinge. Und wir müssen von Gott ganz brav erzogen werden. Durch Leiden, durch Schwierigkeiten, durch Ratlosigkeit, durch Enttäuschung und dergleichen. Und jetzt halte ich noch fest. Da will ich noch was sagen. Hosea ist für mich ein Hinweis auf Jesus. Ein Hinweis auf Jesus. Jesus wird im Talmud bis heute noch, im babylonischen Talmud auf jeden Fall, kannst es nachlesen, er wird genannt als der Hurensohn. Verstehst? Jesus wird der Hurensohn genannt. Jesus ist genau diesen Weg gegangen, den dieser Hosea mit seinen Kindern gegangen ist. Der Hurensohn. Verstehst, wer ist sein Vater, wo gehört er hin? Und denkt, was die Maria getrieben hat. So schreiben die, regelrecht schreiben die Juden über Jesus, über meinen Jesus, diskreditieren meinen Jesus. Und die Bibel sagt, er ist uns zur Sünde gemacht worden. Wie eines der beiden Kinder drei Kinder von Hosea. Jesus war eine Botschaft der Liebe Gottes in einer lieblosen, herzlosen, ungerechten Welt. Und Gott sagt Nein zur Sünde, aber er wirbt um den Sünder, um dich und mich. Und das ist, was hier auch der Hosea durch seine Kinder demonstrieren sollte. Hoseas Kinder wachsen heran, er ringt weiter für Gott, er kämpft weiter für Gott, Gott kämpft weiter für Israel. Schau das ganze Buch durch, mach mal so Abendlektüre, statt vorm Fernseher zu sitzen, lies mal das Buch durch. Der Name des ersten Kindes, da sehen wir plötzlich in einem anderen Licht, Gott sieht Israel, Gott wird aussehen, er wird sein Wort aussenden, das Wort wird von Jerusalem ausgehen, Halleluja. Und dann wird das Wort wachsen und zunehmen und die Menschen werden gläubig, die Menschen werden es akzeptieren. Gott sieht, preis dem Herrn, Hosea Kapitel 2, Vers 1, und Gott wird wieder sehen, das Volk wird sich wieder mehren, sondern sie werden nicht mehr zu zählen sein. Hosea ist der Prophet der nachgehenden Liebe, wo Gott einem nachgeht. Ich muss auch von meinem persönlichen Leben sagen, Gott geht mir nach tagtäglich. Ich suche ihn gar nicht, aber er sucht mich. Ja, dieser Hosea soll zeigen und uns sagen, so ist Gott. Gott nimmt sich das Strichmädchen und hat Gefallen an dieser Tempeldirne und so weiter und macht es zu seiner Frau. Das macht der liebe Gott. Und Hoseas Auftrag war, Gottes Liebe bei aller Untreue immer wieder neu zu verkündigen. Gott ist treu. Auch wenn wir fallen, auch wenn wir Fehler machen. Wie oft hat wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit, der Hosea vergeben müssen, dem Mädel da, seiner Frau. Die ging wieder fremd. Und er hat wieder was angestellt. Verstehst du? Du musst dir vorstellen, wer einmal sündigt, der sündigt immer. Der kommt nicht so leicht raus aus der Geschichte. Und anscheinend war sie wieder auf dem Strich. Ja, und Hosea muss es geduldig ertragen. Und jetzt pass auf, jetzt die zweite Frau. Der Herr sprach zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Ja, guter Hosea. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu gern ihre Opfermahlzeiten dort essen. Da kauft dich meine Frau seine Frau wieder zurück von der, vom Tempel, verstehst du, sowas Verrücktes, und zwar für 15 Silberstücke und 4,5 Zentner Gerste, das sind genau der Wert von 30 Silberlinge. Und wenn ich dieses 30 Silberlinge höre, das ist Jesus, der wurde verkauft für 30 Silberlinge, verraten. Ich kaufte meine Frau wieder für 15 Silberstücke und 4,5 Zentner Gerste zurück und sagte zu ihr, du wirst jetzt bei mir bleiben und dich keinem anderen Mann mehr einlassen, mit keinem anderen Mann mehr einlassen, und ich werde lange Zeit mit dir, und ich werde lange Zeit nicht mit dir schlafen, und genauso wird es Israel geben. Lange Zeit werden sie keinen König und keine führenden Männer mehr haben. Und es keine Schlachtopfer wird es mehr geben und so weiter, und keine Steinmale und keine Götterfiguren und keine Priestergewänder. Und dann wird Israel umkehren und den Herrn, seinen Gott, suchen. Verstehst? Genau das ist die Geschichte Israels. Die Juden werden zurückkommen, wenn sie sehen, in wen sie gestochen haben. In Sacharja nachher, wenn wir betrachten. Das ganze Volk wird einen Nachkommen von David als König anerkennen. Das ist Jesus hier. Zitternd werden sie in dieser letzten Zeit zum Herrn zurückkommen und ihre Hoffnung ganz auf seine Güte setzen. Das ist Evangelium, Leute. Hosea ist ein Evangelist, obwohl er gar nicht so viel von Jesus spricht. Aber das, was er verkündigt durch sein Leben, was demonstriert, und so sehr sich Hosea Veränderung sich wünschte, ist hier ein langes Warten angesagt, eine Zeit der Enthaltsamkeit. Bis heute glauben die Juden, nach 2000 Jahren glauben die Juden nicht an Jesus, wollen nicht an Jesus glauben. Einzelne, ja, okay, das ist gut, aber nicht die Masse. 3000 in Jerusalem damals, was ist 3000 im Vergleich zu 12 Millionen, was jetzt im Augenblick als Weltjudentum angerechnet wird. Und das ist auch gar nicht alles. Weißt du, die Israel ist zerstreut in alle Völker. Überall auf der Welt sind Israeliten da. Die sind damals, als Israel fiel, viele sind nach Spanien ausgewandert, nach Tarsis. Dort wollte Jona eines Tages mal hin. Und die sind überall auf der Welt zerstreut. Und überall, du kannst hingucken, wo du willst. Ich will da nicht spekulieren, aber die Stämme Israels sind fast überall bei den Sachsen. Weißt du, wie die Sachsen früher hießen? Isaaksöhne. Die Sachsen hießen früher Isaaksöhne. Und die Isaaksöhne, die Sachsen sind ja nach England früher ausgewandert noch. Die Angelsachsen und hier so weiter. Weißt du, die Welt ist so zerstreut. Aber die Sachsen, und deshalb sind die Sachsen vielleicht mal ein bisschen stur. In aller Liebe, Gott segne die Sachsen. Aber das hießen Isaaksöhne. Oder unten der Neckar. Der Neckar ist von, dass die Situation, die ganzen Kurven am Neckar sind nach dem Jordan benannt. Das Knie Jakobs, die Elle Jakobs und so weiter, alles hebräische Namen, obwohl das gar keine Juden sind und so weiter. Und die Schwaben, was sind die Schwaben? Nur in aller Liebe, ich will nicht spekulieren, aber überall sind Isaaksöhne unterwegs, in aller Liebe, Isaaksöhne, nicht nur Juden. Juden sind in Palästina unten geblieben, bis heute ein Mischvolk von mehreren Gruppen, die zurückgekommen sind, Benjamin auf jeden Fall und Judah, aber die Schwaben, weißt du, und Jakob hat die Schwaben, Stamm Sebulun gesegnet, und du Sebulun, und du wirst die Pforten der Meere besetzen. Und weißt du, wer zur Marine geht? Am allermeisten, das sind die Schwaben. Die meisten Schwaben gehen zur Marine. Verstehst du, du wirst die Pforten der Meere besetzen. Nur als Beispiel, wenn du den Segen über die Völker liest, was Jakob gesprochen hat über die einzelnen Stämme und hier besonders über Ephraim, wäre auch etwas Interessantes, aber ich will nicht in diese Spekulation mich begeben, aber es ist interessant, mal sich zu beschäftigen. Und deshalb hat Gott die Juden in alle Welt zerstreuen lassen, damit das Evangelium besser aufgenommen wird. Deshalb war auch so einfach damals, als Paulus durch die Lande zog, überall, wo er hinkam, gab es eine Synagoge, die Leute wussten was vom Gesetz, und gab es eine Judengruppe, verstehst du, und dann predigte. Und wo er keine Judengruppe fand, wie in Philippi zum Beispiel, da findet er ein paar Frauen am Wasser, die beten, das als Stätte des Gebets macht, und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Und das ist die Voraussetzung, damit das Evangelium weltweit verbreitet wird, in aller Liebe. Gott sucht das Volk heim. Und es gibt Zeiten, in denen wir uns Veränderung wünschen, so wie dieser Hosea und alle, und manchmal solche Prozesse durchlaufen müssen. Und es braucht manchmal länger. Es geht nicht von heute auf morgen. Um einen Menschen zu verändern, brauchst du 40 Jahre. Also, wenn du noch nicht 40 bist, hast du noch nicht verändert. Groß. Die Frage ist, ob wir auf die richtige oder auf die falsche Art warten. Auf was warten wir? Was warten wir? Was erwarten wir? Was wünschen wir uns? Und warten erfordert Übung. Oh, ich muss warten, Geduld üben. Gott musste Geduld üben. Und er sagte, hier, es wird lange Zeit vergehen, bis ihr erkennt und bis ihr sieht und bis ihr erkennt. Und oft ist im Alter, bevor man nach Hause geht, merkt man plötzlich, du, ich müsste jetzt an Gott denken. Viele Menschen werden am Schluss ihres Lebens religiös. Holt mir den Priester. Ja. Und dann, ich will beichten oder was auch immer ist. Die Menschen werden religiös, wenn es nach Hause geht. Und jeder muss mal nach Hause gehen. Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht Gottes. Geduld ist eine geistliche Charaktereigenschaft. Und es entsteht durch so viele Prüfungen, da müssen wir durch, bis wir dorthin kommen. Und hier lernen wir immer mehr und immer mehr. Das ist alles nichts. Das war alles nichts. Das hat alles nichts gebracht. Ich brauche was mehr, was Besseres, was Bleibendes und dergleichen. Und glaub mir, warten macht manchmal schwer, einem fallen und so weiter. Aber je mehr oder je länger wir warten, desto innerlich stärker werden wir. Warte auf den Herrn. Auch wenn du es nicht bekommst, auf den Schlag. Aber warte. Und heutzutage können die meisten Leute nicht mehr warten. Die können nicht warten bis zur Ehe. Die können nicht warten, bis sie ausgelernt haben. Verstehst du, muss alles gleich sofort da sein. Die Welt würde ganz anders aussehen, wenn die Leute wieder wie früher, in aller Liebe, ich will nicht die DDR wieder zurückwünschen, aber wie früher, du kannst erst das Auto kaufen, wenn du das Geld hast. Nicht gleich zur Bank gehen und Kredit aufnehmen. Oder kannst die Waschmaschine kaufen, wenn du es bezahlen kannst. Und die meisten Leute sind überschuldet heutzutage. Und das ist die Geschichte, warum bei uns im Westen bald den Bach runtergeht, weil die Menschen überschuldet sind. Die warten nicht, bis sie das Kleingeld dazu haben, um das zu kaufen, das Haus zu bauen. Man geht schnell zur Bank und holt mal Kredit. Vater im Himmel, wir wollen Veränderung haben, wir wünschen uns Veränderung, wir wünschen uns eine andere, bessere Beziehung zu dir. Oft hat Plan A bei uns versagt, lieber Heiland, und so weiter. Und du hast immer einen Plan B für unser Leben. Du gibst dein Volk Israel nicht auf, du gibst uns nicht auf, du gibst keinen Menschen auf. Vater, hilf uns, dass wir warten können, bis deine Stunde kommt, bis wir das erreichen können, was wir erreichen sollen, bis wir soweit sind, bis wir es gelernt haben. Der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Vater, ich danke dir, dass wir es dann lernen und die Dinge begreifen, wenn wir reif sind. Und mach uns richtig im Glauben. Und ich segne alle meine Hörer nah und fern, ganz besonders, mach sie fest in dir und hilf, dass sie nicht auf beide Hochzeiten tanzen oder bei jeder Hochzeit tanzen und sich so wichtig nehmen, sondern dass sie wachsen und reifen in der Gnade Gottes. Amen.